Ihr hört den Podcast von Fokus Könitz.
Ihr habt ein paar Informationen in dem Prospekt, das Harry gemacht hat, aufgeführt. Ich bin heute Morgen bei 13 Grad von Grosshöchstetten hier runtergeradelt, habe mich also noch ein bisschen anlegen. Als ich es dann nicht gerade gefunden habe, habe ich durchaus warm bekommen. Ich bin weder bitter noch süß. Mal vielleicht süß, weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass ihr auf den Geschmack kommt heute Morgen mit dem, was ich mit euch teilen möchte. Danke vielmals für den Lobpreis, den ihr uns eingeführt habt in Gottes Gegenwart. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Bibellesen. Und zwar meine ich jetzt nicht generell mit dem Bibellesen, also wie oft und wie leicht fällt es euch, sondern nehmen wir mal an, ihr schlönt ab und zu die Bibel auf. Dann würde es mich echt wundern, wie es euch geht. Ich erlebe es immer wieder ein bisschen so, dass danach Bibeltexte oder danach Verse wie wieder Höhen haben. Dass Sachen irgendwie ein bisschen oder manchmal ein bisschen bleiben hängen, wo ich darüber stolpere, wo ich manchmal auch merke, es irritiert mich etwas. Aussagen von Jesus, wo es mir manchmal ein bisschen damit geht, wie wenn ich durch den Wald gestreift bin, vielleicht ein bisschen durchs Unterholz und am Abend nachher so die kleinen Kletten muss von den Socken wegnehmen, weil es eben ist bleiben hängen. Wenn der Sohn euch frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ich möchte ein paar Gedanken teilen zu Freiheit aus biblischer Sicht und hoffe, dass im besten Fall das eine oder andere eben da auch bleibt kleben. Obwohl fast niemand Socken anhat, aber... Ja, warum gerade dieser Satz, warum ist der mir so reingegangen oder warum hat mich der so beschäftigt? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich selber mich fest nach mehr Freiheit sehne. Oder umgekehrt formuliert, dass ich mich immer wieder auch als unfrei erlebe, als ein Stück weit gefangen in meinen Muster, gefangen vielleicht in meinem Charakter. Da ist mir der Perfektionismus in den Sinn gekommen. Der lässt mich oft gut hinbekommen, aber manchmal stellt er mir dann auch Steine in den Weg, wo ich drüber stolpere, wo ich mich dann nicht so frei fühle, weil ich ein bisschen eingegangen bin in meinen eigenen Erwartungen. Ein anderes Thema, das ich in meinem Leben kenne, ist das Essen. Dort ist manchmal der Grad zwischen Genuss und Gier ist relativ variabel oder ist ein schmaler Grad. Und das finde ich manchmal auch nicht so einfach, Mass zu halten, mich frei zu fühlen in diesem Bereich. Oder dann, was ihr wahrscheinlich alle kennt, zu vergleichen, dass wir die ganze Zeit mit irgendwelchen Bildern im Kopf rumlaufen und alle anderen Leute darauf messen und uns eben nachher in Vergleich stellen mit anderen Leuten. Das ist etwas, wo ich merke, das tut mir oft wie einkerkern. Aber es ist gar nicht so einfach, das loszuwerden. Es ist ein Bereich von Unfreiheit. Oder ein letzter Bereich, es gibt noch weitere Beispiele, ist das Geld bei mir. Ich bin so aufgewachsen, dass man Aktionen sehr wohl beachtet und weiss, in welchem Laden was gerade Aktion ist. Und die Schnäppli-Jagd, das hat ja auch etwas an und für sich Gutes, weil das tut einem auch eine gewisse Freiheit versprechen, weil wenn man Geld spart, kann man sie an einem anderen Ort wieder einsetzen. Tatsache ist aber, dass wenn ich am Ende nur die Aktion verpasst habe, kann es mich ziemlich fuchsen und dann frage ich mich dann manchmal gleich, wie frei bin ich jetzt eigentlich in diesem ganzen Konsum inne? Ich weiss nicht, was eure Beispiele wären. Ich hoffe und nehme an, dass ihr auch Beispiele habt in eurem Leben. Und ich würde euch gerne als Einstieg fragen, wie ihr selber würdet Freiheit definieren. Also mit was für Begriffen, mit was für Wörtern könnt ihr Freiheit assoziieren? Ihr dürft, müsst auch nicht die Hand aufstrecken, dürft einfach rausreden. Ich wiederhole es dir, dass alle hören. Freiheit. Jesus. Das ist schon mal eine sehr gute Antwort in diesem Rahmen. Das ist richtig, danke. Gibt es andere Assoziationen?
Zeit haben.
Ja. Aha. Spannend, also verzichten, dass man das kann zulassen kann, auf etwas zu verzichten und die Freiheit hat, Nein zu sagen zu etwas. Verantwortlich entscheiden, das heisst auch eine gewisse Regie zu haben, du kannst das Leben gestalten und beeinflussen, das ist ein Stück Freiheit. He? Da haben wir jemanden gehabt.
Wenn ein Lied singen zum Glauben
Aha. Ja, genau, auf das würde ich eingehen. Zum Glaubensgehorsam befreit. Das klingt widersprüchlich. Mhm.
Unabhängigkeit.
Nicht irgendwie eingebunden sein, nicht festgelegt sein, die können frei bewegen. Merci vielmals für eure Meldungen. Ich habe in meinem Umfeld diese Umfrage auch gemacht. Ich habe Freunde und Familie gefragt, was bedeutet für euch Freiheit, und die folgenden Aspekte haben sie zusammengetragen. Freiheit heisst frei sein von fremden Einflüssen. Eine Möglichkeit haben zur Selbst- oder zumindest Mitbestimmung. Freiheit, als wenn man von alltäglichen Verpflichtungen entbunden ist, wenn man eben nicht mehr muss. Frei sein in meinem eigenen Willen. Ja oder Nein können sagen, also ohne einen Druck von außen. Das ist auch das, was Wikipedia definiert. Ja oder Nein sagen, ohne Druck von außen. Selbstständig können denken, nicht so selbstverständlich. Könnte auch Freiheit bedeuten. Frei sein von Zeitdruck, das hat auch jemand erwähnt. Und versöhnt leben. Das sind die Aspekte, die gesagt sind worden, als ich diese Umfrage gestartet habe. Ich habe dann noch eine zweite Frage geschoben und gefunden, ich möchte gerne noch etwas genauer wissen, weil das sind so ein allgemeine Schauplätze. Aber ganz persönlich, in welchem Moment bist denn du frei oder fühlst du dich frei? Und da hat es auch spannende Antworten gegeben. Da hat zum Beispiel der erste Satz könnte von meinem Mann sein: Wenn niemand etwas von mir will, zum Beispiel. Oder jemand hat gesagt, wenn ich ganz nah bei mir selber bin, fühle ich mich frei. Wenn ich mir meiner wirklichen Identität bewusst bin. Wenn mich eben nicht kümmert, was andere über mich denken oder sagen. Frei kann man sich auch fühlen im Moment, wenn ich sicher bin. Wenn ich irgendwie mich aufgehoben fühle in dieser Welt. Meine Schwester hat gefunden, wenn sie barfuß läuft oder wenn sie sich im Wasser bewegt, das ist für sie so ein Gefühl von Freiheit. Kommt noch ein bisschen auf den Untergrund drauf an, vielleicht beim Barfußlaufen. Wenn ich mich als Teil von einem grösseren Ganzen erlebe, das kann mit Freiheit verbunden sein. Oder dann eben, wenn ich ganz nah bei Gott bin, wenn ich irgendetwas spüre von seiner Welt, von seiner Grösse. Und ihr merkt an diesen Antworten, es scheint so etwas wie einen Konsens zu geben. Es gibt so wie einen roten Faden und doch hat es ganz verschiedene individuelle Nuancen und Färbungen da drin. Spannend dünkt mich, dass in der Bundesverfassung von der Schweiz die Freiheit einen riesen Stellenwert hat. Allein in der Präambel, also in dem Vorwort, wird das Wort frei und Freiheit dreimal gebraucht. Und das ist relativ ein kurzer Vorspann sozusagen. Schon dort kommt es dreimal. Und wenn wir nachher in den Grundrecht schauen von unserer Bundesverfassung, dann gibt es mehr als 12 Artikel, die über das Thema reden. Die davon reden, dass wir Schweizer Bürger, der 1. August ist ja noch nicht so weit weg, dass wir Schweizer Bürger ein Recht haben auf zum Beispiel Artikel 10, persönliche Freiheit, dann Glaubens- und Gewissensfreiheit, Meinungs- und Informationsfreiheit, Medienfreiheit, Sprachenfreiheit, Niederlassungsfreiheit. Die Liste könnte man noch beliebig ergänzen. Wir haben ein Recht auf etwas. Das könnte auch anders sein. Das ist mir ganz neu bewusst worden. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir das Recht auf diese Freiheiten haben. Das ist auch ein Schutz für uns. Viele Menschen steht dieser Spielraum nicht zur Verfügung. Und für uns alle, nehmen Sie jetzt mal an, mir geht es ein bisschen so, für uns sind die Freiheiten mehrheitlich zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Unser Selbstverständnis ist, dass wir ein Recht haben auf Selbstbestimmung und auf Freiheit. Darum könnte ich mir vorstellen, wenn Jesus da zu Könitz auf der Strasse über Freiheit anfangen zu predigen, dass es eine ähnliche Irritation auslösen würde, wie damals bei den Juden im Tempel, wo Jesus eben zu dieser Freiheit hat geredet. Ich werde euch bitten, mal den Bibeltext aufzuschlagen, Johannes 8, 31 bis 36. Das ist auf der Seite 119 im Neuen Testament. Seite 119 im Neuen Testament, Johannes 8, 31 bis 36. mit dieser Aussage, die Jesus hier macht, hat er Irritation ausgelöst. Ich lese es. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Das ist schon mal ganz wesentlich. Er hat nicht zu Leuten geredet, die noch keine Ahnung hatten von ihm, sondern zu Menschen, die ihm nachgefolgt sind und ihn gerne hatten. Zu denen hat er geredet. Zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm, leicht konsterniert, wir sind Abrahams Nachkommen und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Die Juden haben mit dieser Predigt von Jesus nicht so viel anfangen können. Und uns geht es vielleicht ein bisschen ähnlich. Wir könnten mit unserer Verfassung auch so argumentieren. Brauchen wir Freiheit? Die ist ja sogar in unserem Gesetz. Wir haben Freiheit. Warum sollten wir Befreiung nötig haben? Offensichtlich gibt es da eine Diskrepanz zwischen unserer menschlichen Sichtweise über Freiheit und der göttlichen, der biblischen Perspektive. Warum ist Befreiung nötig? Befreiung ist darum so wichtig, weil wir tatsächlich unfrei sind. Das ist eigentlich die Grundannahme, die die Bibel macht. Es ist das Los vom Mensch, dass wir unfrei und immer wieder auch gefangen sind. Dass wir nicht wirklich können über unsere Freiheit verfügen oder die einfach so verwirklichen. Wir sind gefangen im Muster, in Sünde, gefangen auch im Tod und wir können uns nicht selber befreien. Darum ist es naheliegend, dass im Alten Testament der Messias als ein Befreier verheißen wird. Zum Beispiel im Jesaja 61,1 lesen wir davon, dass der Messias den Gefangenen die Freiheit zu verkünden kommt. Er kommt für das, den Gefangenen die Freiheit zu verkünden. Die Worte in diesen Bibeltexten im Alten Testament haben bei den Juden eine riesige Erwartung ausgelöst. Die haben sich ein Bild gemacht, die haben sich eine Idee gemacht davon, wie der Messias wird kommen und wie denn das wird zu und her gehen, wenn der mal wirklich das Zepter in die Hand nimmt. Sie haben einen Herrscher erwartet, einen Staatsmann, jemand mit politischem Geschick, mit militärischer Macht. Und es hat auch immer wieder so Freiheitskämpfer gegeben aus dem Volk der Juden, die eben genau dem ein bisschen wollten nachhelfen. Zum Beispiel die Makkabäer oder die Zeloten haben die geheissen. Das sind so Freiheitsbewegungen, die wollten die Unterdrückung durch die Römer beenden und Aufstände haben gemacht, einfach selber in die Hand genommen haben. Und die Juden haben das Gefühl gehabt, vielleicht jemand in dieser Art würde kommen als Messias und wirklich mal aufräumen. Und dann kommt da Jesus. Und das ist höchst irritierend für die Menschen. Jesus kommt als paradoxer Messias. Er kommt als ein enttäuschender Messias. Er kommt eben nicht mit Macht und Gewalt, sondern im Philipper 2,7 lesen wir, er ließ sich knechten, um uns zu befreien. Wir lesen so drüber über so einen Satz, aber wenn ihr euch mal überlegt, das ist ziemlich paradox. Er ließ sich knechten, er ist unfrei geworden, um uns zu befreien. Mit dem Programm, das Gott sich ausgedacht hat und wo Jesus umgesetzt hat mit seinem Kommen, hat er die Erwartungen der Menschen enttäuscht. Es hat Irritation ausgelöst. Die Liebe, Versöhnung, der Frieden, die Art von Freiheit, die Jesus wollte bringen, hat nicht ins Konzept gepasst von den Leuten. Und manchmal passt es auch heute nicht in unser eigenes Konzept. In der Bibel lesen wir davon, dass das so weit gegangen ist, die Irritation, dass Menschen Jesus loswerden wollten, so weit bis ans Kreuz, wo er den Tod für uns gestorben ist. Ein spannendes Detail in diesem Zusammenhang ist, ihr erinnert euch vielleicht, Pontius Pilatus hat dem Volk die Möglichkeit gegeben, noch jemanden freizulassen. Und er hat die Idee gehabt, wenn ich jetzt diese Möglichkeit biete, vielleicht gibt es dann einen Freispruch für diesen komischen Rabbi, für diesen komischen Jesus, der ja eigentlich gar nicht so gefährlich ist, wie die Leute offenbar meinen. Und er hat ihnen das zur Verfügung gestellt. Sie könnten für jemanden einen Freispruch bekommen. Und die Menschen haben nicht Jesus gewählt, sondern den Barabbas. Und der Barabbas, das war eben genau so ein Freiheitskämpfer. Der war im Gefängnis, weil er einen Aufstand gemacht hat. Der war zum Tod verurteilt und der ist frei gekommen. Das heisst, die Menschen haben sich nicht für Jesus, für einen Friedensstifter entschieden, sondern für einen Barabbas, für einen Freiheitskämpfer, der besser in ihr Schema passt. Jesus ist gestorben. Wir wissen aber auch, dass es nicht bei dem ist geblieben, sondern dass er auferstanden ist. Und in dem Text, jetzt habe ich da nicht mehr weitergeschaltet, in dem Text von Johannes 8, jetzt muss ich den gerade so lesen, wird deutlich, was das bedeutet hat, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Da steht, wer Sünde tut, ist der Sündeknecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn aber bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Jesus ist angeeckt mit seiner Botschaft, mit seinem Lebenswandel, mit seinen unkonventionellen Forderungen. Die Worte, die wir hier lesen, die sind nicht nur für die Leute von damals irritierend gewesen, sondern eben auch für uns heute. Es ist eine paradoxe Freiheit, die Jesus uns dazu befreit hat. Es ist eine irritierende Freiheit, die vielleicht, ich weiss nicht, wie es euch geht, vielleicht sogar manchmal ein Widerstand weckt. Warum? Die Freiheit aus biblischer Sicht hat eben Aspekte, die für uns nicht so naheliegend sind. Erstens mal geht es um Gnade. Freiheit ist ein Geschenk und eine Gnade, nicht ein Recht, nicht etwas, wo wir darauf pochen können, wo wir uns erarbeiten oder auch verdienen. Markus 8, 34, denn wer sein Leben, wir können auch sagen, denn wer seine Freiheit erhalten will, der wird sie verlieren, wer aber sein Leben oder seine Freiheit verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Es ist etwas, wo wir nicht darauf pochen können, es ist etwas, wo wir nur die Hände auftun können und es annehmen. Ein weiterer Aspekt ist, dass Freiheit aus biblischer Sicht bedeutet, dass wir einwilligen in eine Abhängigkeit von Gott. Dass wir unseren Willen, Gottes Willen unterordnen. Der, der frei ist, der gehört dem, der ihn befreit hat. Der, der frei ist, der, der frei geworden ist, der, der befreit worden ist, gehört dem, der ihn befreit hat. Der Paulus, der hat ja meistens kein Blatt vor den Mund genommen, der tut das ziemlich prägnant ausdrücken im 1. Korinther 23. Alles gehört euch. Das klingt ja gut. Und dann kommt noch der zweite Teilsatz, aber ihr gehört Christus. Das geht, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht das nur bedingt in den Kopf hinein. Frei sein und zugleich Besitz. Befreit werden und gleichzeitig sein, könnte man sagen. Das ist irgendwie schräg. Ein dritter Aspekt, der die ganze Freiheitsgeschichte aus biblischer Sicht nicht nur einfach macht, ist, dass die Freiheit von Gott her eben auch eine Verpflichtung beinhaltet. Es ist eine Verpflichtung zur Liebe und eine Verpflichtung zum Gehorsam. Römer 6, 18, ihr seid vom Sklavendienst der Sünde befreit und als Sklaven in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Das heißt, in den Dienst des Guten, das Gott will. Vom einen Sklavendienst in den anderen Sklavendienst. Könnte man sich fragen, kommen wir hier vom Regen in die Traufe? Ist denn das wirklich eine gute Botschaft? Ich möchte das verkürzt versuchen, noch mal darzustellen, hier auf dieser Folie. Paradoxe Freiheit. Das bedeutet eigentlich, dass Gott uns das Paradox zumutet, dass seine Freiheit bedeutet, dankbar zu sein und demütig zu sein. Das bedeutet, dass wir uns selber ein Stück weit aufgeben, dass wir uns hingeben. Gott zur Verfügung stellen, seiner Sache zur Verfügung stellen und dass wir eben Gott dienen. Das ist das Wort Gottesdienst, das wir heute Morgen auch machen. Ist das Freiheit? Mich würde es noch mal interessieren, ein paar Stimmen von euch zu hören. Wie geht es euch mit diesen Fakten? Wie geht es euch mit dieser biblischen Definition von Freiheit? Und ihr dürft ganz ehrlich mal so ein bisschen sagen, was macht das so mit eurem Gefühl oder eurem Herz? Also das heisst, was in der Theorie irgendwie einengend wirkt, ist in deiner Erfahrung, bringt es weiter. Also du merkst, wie Gott, oder dass dich einlässt auf Gott, dass das in die Weite führt. Und das ist eine ermutigende Komponente, dass du kannst wachsen in deinem Vertrauen.
Ja. Und die Erfahrung von vorher ist das, wo abhängig, also wo ich als Freiheit habe,
Genau, dass das, was wir selber definieren als Freiheit oder uns daran haben, als vermeintliche Freiheit, uns kann einengen oder gefangen nehmen. Ja, danke.
Für mich ist ein gewisser Schutz, also wenn ich eigentlich das mache, was die Bibel nicht fordert, dann mache ich weniger Fehler. Also,
Ja. Also wenn man sich einlädt auf die Freiheit, so wie Gott sie definiert, auf die Abhängigkeit von Gott, dann hat das wie auch eine Schutzfunktion. Es hilft uns in der Lebensführung, es hilft uns, sorgfältig unterwegs zu sein, wenn wir uns noch an Jesus haben. So, he? Weitere Aspekte?
Es ist ja freiwillig.
Genau. Es ist ja freiwillig. Das ist ein wichtiger Aspekt. Freiwillig, genau. Es muss niemand. Das heisst, für dich gibt die verbindliche Beziehung mit Gott wie auch eine Orientierungshilfe. Es ist für dich wie ein Anker oder eben jemand, der dich begleitet, der an deiner Seite ist, der dich nicht primär einengen will, sondern wo dir eigentlich den Weg zeigen will, der in die Freiheit führt. So. Ja. Merci. Ja, also ich finde es auch schön, eure Antworten. Mir geht es manchmal, also die Aspekte kenne ich schon auch. Und gleichzeitig merke ich manchmal, dass so der Egoist in mir sich durchaus kann wehren und durchaus finden, es ist unlogisch, es ist irgendwie unvernünftig. Und das ist etwas, wo ich wirklich das Gefühl habe, wo Gott mit mir dran ist in den letzten paar Monaten. Das Umdenken. Das immer wieder zu checken, dass ich es nicht checke. Dass es eben anders ist, als meine Logik mir das nahelegt oder mein Verstand oder mein Intellekt. Dass das Evangelium so viel mehr ein Geheimnis ist, als dass ich es manchmal geglaubt habe. Und ich glaube, dass die Gesetzmäßigkeiten, die Jesus uns als Herz legt, eben genau dort auch landen müssen, genau dort ankommen, nicht in unserem Kopf. Es geht nicht primär ums Verstehen, sondern dass wir sie in unserem Herz erfahren müssen, weil unser Verstand, oder eben zumindest meine, stellt sich immer wieder ein bisschen quer. Und ich habe hier noch ein Bild mitgebracht, das das ein bisschen veranschaulicht. Manchmal muss das Herz den Verstand an die Hand nehmen. Das Geheimnis des Evangeliums muss sich unserem Herzen offenbaren, weil der Verstand es oft nicht begreifen kann. Wir können schon Sachen verstehen und in der Bibel forschen, aber die letzten Wahrheiten und das Paradoxe am Evangelium, denke ich, muss Gott wie unser Herz hineinschenken. Ich habe gesagt, dass die Erlösung von Jesus, dass er gestorben ist für uns und auferstanden ist, dass das ein Befreiungsschlag war. Jesus hat auf einen Schlag uns befreit. Von Sünde, von Versagen, von Schuld, vor allem auch in diesem Lied, Gott von der Zerbrochenen, Gott von der zweiten Chance, du, wo mir nicht preisgeben wirst. Er hat den Preis gezahlt für uns. Auf einen Schlag befreit. Und es passt auch das Wort Schlag, weil Jesus ist an das Holz genagelt, geschlagen worden. Jesus hat einen Befreiungsschlag für uns gemacht. Er hat es damals vollbracht und das ist unwiderruflich gültig. Seine Gnade, seine Güte, seine Vergebung sind jeden Tag neu zur Verfügung. Und Gott hat seinen Teil beigetragen, aber jetzt sind wir gefragt. Und er mutet uns die unlogische Freiheit zu. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es trotz dem Befreiungsschlag einen Lernprozess braucht. Dass es eben nicht gemacht ist mit einfach dem, dass Jesus das gemacht hat. Er hat das vollbracht, aber wir sind nach wie vor gefragt, uns in einen Lernprozess hineinzubegeben und ein Leben lang zu lernen, mit Jesus zusammen in Freiheit zu leben, das Geheimnis zu entdecken. Und ich möchte hier noch ein paar Aspekte mit euch teilen. Was könnte das beinhalten, so ganz praktisch, wenn Gott der Befreier ist, aber wir als Beteiligte in einem Prozess gefragt sind? Ich denke, ein wichtiger Aspekt ist, im Zusammenhang mit mehr und mehr Freiheit hineinkommen, dass wir uns abkehren, dass wir ablösen von der Sünde. Weil ich denke, das ist uns allen klar, durch das, dass wir mit Jesus unterwegs sind, haben wir vielleicht durchschnittlich ein paar Sünden weniger, im besten Fall, aber wir können alle nicht für uns garantieren. Niemand von uns. Wir machen immer wieder, schiessen wir Böcke, wir machen immer wieder Sachen, die nicht ironisch sind, wir werden schuldig aneinander. Und Jesus sagt, dass die Sünde uns trennt von Gott. Und der Paulus sagt das im Römer 6, 12, auch ganz dezidiert, lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen, gebt ihrem Drängen nicht nach. Dass wir sündigen, gehört zu unserem Leben, aber wir können wie ein Stück weit entscheiden, wie viel Raum wir dem geben oder wie fest, dass wir das nähren. So verstehe ich es ein bisschen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt in diesem Lernprozess, in Freiheit lernen zu leben. Ein zweiter Aspekt ist die heilsame Kapitulation vor Gott, sage ich dem mal. Die Einordnung, Unterordnung, das Einwilligen in Gottes Wille. Dein Wille geschehe, beten wir im Vater unser. Das sagt man so schnell. Aber die Umsetzung ist nicht immer nur einfach. Immer wieder Ja zu sagen zu Gottes Weg, auch dort, wo sie uns Gegenstrich gehen, dort, wo sie uns ein Stück weit auch verletzen, dort, wo wir es nicht verstehen, wie es läuft. Einwilligen in den Willen von Gott. Und dann auch uns verabschieden vom Leistungsdenken. Das predige ich mir selber auch immer wieder. Wir haben immer wieder die Tendenz, dass wir das Gefühl haben, wir könnten uns selber erlösen. Oder wir könnten es irgendwie so noch hinbekommen, dass es ein bisschen besser wird. Oder dass wir zumindest noch einen Beitrag könnten leisten. Es gefällt uns eigentlich überhaupt nicht, von Gott abhängig zu sein. Verabschiedung vom Leistungsdenken, Römer 9, 16. Es kommt nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen. Und der letzte Punkt, wo ich das Gefühl habe, passt so ein bisschen zusammen, ist die Abhängigkeit. Das Paradox, dass Freiheit für uns dann maximal wird, wenn wir uns maximal auf Gott abstützen und uns von ihm abhängig machen. 1. Korinther 7, 23, du wurdest zu einem hohen Preis erkauft. Daher mach dich nicht wieder von Menschen abhängig. Abhängigkeit von Gott. Dann nochmal Zusammenfassung. In Freiheit lehren, leben. Von der Sünde Abstand nehmen, in den Willen von Gott einwilligen, auf Gott bauen, uns abhängig machen von ihm. Das hat auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. und so mit ihm leben. Letztlich bedeutet es eigentlich, dass wir lernen sollen, in der Wahrheit zu leben. Es hat ganz viel auch mit authentisch sein und mit echt sein zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir unseren Teil der Verantwortung ernst nehmen, Gott beim Wort nehmen und dann aber auch zu Täter vom Wort werden. Ich möchte zusammenfassen, was ich mit euch geteilt habe. Das Fazit aus meinem Forschen in der Bibel ist, dass wir es selber nicht schaffen. Dass wir selber nicht fähig sind, uns zu befreien. Und dass Jesus eben diesen Schritt gemacht hat. Dass er den Weg unter die Füße genommen hat und bis ans Ende gegangen ist. Dass das ein Befreiungsschlag war, dass er gestorben ist für uns am Kreuz, dass er auferstanden ist und durch das der Lösung, Vergebung und der Zugang zu Gott ist möglich geworden. Gleichzeitig ist aber auch das, auch der Kreuzestod, ist ja auch etwas Paradoxes. Und die Bibel hat ganz viel von dem, dass unsere Logik strapaziert wird. Ich bin davon überzeugt, dass Freiheit möchte ein Leben lang eingeübt werden und dass Gott eben, ähnlich wie wir es vorhin gehört haben von jemandem, dass es wirklich darum geht, Hand in Hand mit ihm unterwegs zu sein. Dass wir in dieser Nachfolge, die gehorsam beinhaltet, können wachsen und dass wir eben auch in dem können, in unserer Identität und in unserer Freiheit zunehmen. Ich denke, das Zentrale in all diesen Fragen und auch in diesem Thema ist das Vertrauen. Wir kommen immer wieder dorthin. Wenn ich vorher gefragt habe, kommen wir vom Regen in die Traufe, dann könnte man das denken, wenn es nicht Gott wäre. Aber es ist eben Gott, der uns einlädt und sein Vertrauen, er ist vertrauenswürdig. Mir ist wichtig geworden, dass Freiheit eben ganz wenig zu tun hat mit irgendwann alles auf dem Schlitten zu haben oder irgendwann möglichst unkompliziert können zu leben oder möglichst glatt durchs Leben zu kommen. Es hat wenig mit Perfektionismus, wenig mit Stärke zu tun, sondern es hat vor allem damit zu tun, unsere Selbstbestimmung auch hinzugeben, unsere Unabhängigkeit loszulassen und uns freiwillig, das hat auch jemand gesagt, freiwillig dem Vater überlassen. Der Felix Studer hat ein Zitat geschrieben oder einen Satz geschrieben, der mich sehr berührt hat und wo ich finde, dass er meine Predigt gut zusammenfasst. Der höchste Wert meiner Freiheit liegt in frei gewählter Bindung an dich. In freiwilliger Bindung an dich. Sie erst erschafft Freiheit, ganz mich selbst zu sein. Ich habe mich gebunden, verbunden mit dir. Entbunden von mir bin ich doch ich durch dich. Ich lese es noch einmal. Der höchste Wert meiner Freiheit liegt in frei gewählter Bindung an dich. Sie erst erschafft Freiheit, ganz mich selbst zu sein. Ich habe mich gebunden, verbunden mit dir. Entbunden von mir bin ich doch ich durch dich. Und John Wesley hat es noch mehr auf die Spitze getrieben. Sein Text ist für mich ein Vorbild, aber ich finde es ganz schwierig, den wirklich von ganzem Herzen zu beten, weil es wirklich ein bisschen Sterben bedeutet, finde ich, im übertragenen Sinn. Aber ich möchte ihn gleich mit euch teilen, weil ich das Gefühl habe, er ist dieser Wort, und ich hoffe, dass ich etwas von dem euch mitgeben konnte heute Morgen, ganz noch auf die Spur kommen. Er sagte, John Wesley, ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir, Gott. Stelle mich, wohin du willst. Geselle mich, zu wem du willst. Lass mich wirken, lass mich dulden. Brauche mich für dich oder stelle mich für dich beiseite. Erhöhe mich für dich, erniedrige mich für dich. Lass mich erfüllt sein, lass mich leer sein. Lass mich alles haben, lass mich nichts haben. In freier Entscheidung und von ganzem Herzen überlasse ich alles deinem Wohlgefallen und Walten. Das ist eine heilsame Kapitulation, die von einem riesigen Vertrauen redet. Und dorthin möchte ich gerne wachsen. Freiheit, die unabhängig ist auch von Umständen. Ich habe drei Fragen, die ich damit möchte. Schließen. Die eine Frage ist eine sehr grosse Grundlegende. Hast du Jesus und sein Geschenk von der Befreiung, das Geschenk vom Freispruch von jeglicher Schuld und Sünde, hast du das angenommen? Bist du bereit, zweite Frage, dich auf eine Freiheit unter seinen Bedingungen einzulassen? Unter Gottes Bedingungen, nicht unter deinen eigenen Bedingungen. Und dann auch die Frage, ich weiß nicht, was jetzt heute Morgen dein Herz erreicht hat von all dem, was ich gesagt habe, aber ich würde dich gerne einladen, einen Moment dir Gedanken zu machen. Was könnte vielleicht Gottes persönliche Einladung an dich sein heute Morgen? Wo hat er angeklopft? Wo möchte er vielleicht etwas festmachen in deinem Leben oder dich herausfordern? Dann ist ein Moment Zeit, wir werden ein Instrumentalstück hören. Und nachher würde ich mit Gebet schließen.